So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu der heutigen Vorlesung und habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Professor Nuppenau sich netterweise bereit erklärt hat, heute Abend die Vorlesung in unserem Themenfeld der Beschäftigung mit Agro-Gentechnik zu halten. Die schlechte Nachricht ist, dass Frau Rehhardt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt und deswegen nicht kommen kann. Ich habe das erst gestern erfahren. Und deswegen konnten wir nicht vorher eine Programmänderung ankündigen, sondern müssen jetzt diejenigen von Ihnen enttäuschen, die wegen Brasilien und genau dem Beitrag von Frau Rehhardt über Brasilien hierher gekommen sind oder kommen wollten. Ich denke aber, dass Professor Nuppenau sich intensiv mit diesem Thema der Technologie in der Landwirtschaft auseinandergesetzt hat und dass es deswegen freue ich mich auf einen spannenden Vortrag von Ihrer Seite.
Ja, ich muss jetzt gleich ein paar Sachen gestehen. Also Herr Kabel hat mich gestern Nachmittag, glaube ich, angerufen. Und ich bin natürlich nicht so vorbereitet, wie Sie das jetzt vielleicht erwarten würden. Sondern ich muss ein bisschen aus dem Gedächtnis oder aus der Situation heraus Ihnen erklären, was ich meine, was vielleicht relativ relevant ist. Das, was ich Ihnen dabei als Inhalt vermittle, ist eigentlich auch nicht, sagen wir mal, klientelorientiert. Das, was ich Ihnen jetzt vermitteln werde, ist relativ aus der Sicht eines Wissenschaftlers. Und ich bin jetzt also auch nicht unbedingt in der Lage, in kürzester Zeit das runterzubrechen zu dem, wo eine Kommunikationsebene vielleicht von Ihnen erwartet wird, mit vielen Beispielen, Bildern und so weiter, sondern ich muss jetzt einfach mal diese Ebene nehmen, dass ich Ihnen das hier jetzt narrativ in Form eines Vortrages vermittle. Also auch ein Vortrag, wie Sie vielleicht früher gehabt haben, hinter dem Pult stehend und der Vortragende vermittelt Ihnen etwas ohne große PowerPoint-Sachen und so weiter. Ist vielleicht auch ein Experiment für mich, mal wieder in diese Welt hineinzukommen, etwas zu illustrieren mit Worten, ohne dass man also große Bilder und sowas alles hat. Ist also nicht wie im Fernsehen, nicht wie es üblicherweise ist mit PowerPoint, sondern eher so ein bisschen traditionell. Dann muss ich noch eine zweite Sache erzählen, weil ich jetzt eine Vermutung habe. Wenn ich jetzt mein Publikum hier angucke, ein bisschen vorgewarnt bin ich der Überzeugung, dass Sie alle hier im Raum gegen Gentechnik sind. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt irgendjemand finde, der für Gentechnik ist. Und wenn ich mir dann das überlege, was Sie von mir erwarten, dann muss ich jetzt sagen, ich werde Sie enttäuschen. Ich werde jetzt keinen Vortrag halten, in dem ich jetzt auf Gentechnik schimpfe und sage, das ist alles schlecht oder sowas. Oder dass ich jetzt irgendwie sage, oder Ihnen große Argumente gebe, die Sie jetzt in irgendeinem Dialog benutzen können. Der Professor Nuppenau hat gesagt, Gentechnik ist jetzt was ganz Schlimmes, was Falsches, das muss jetzt irgendwo eingestanzt werden und Politiker oder so müssen gegen Gentechnik sein. Ich werde ein bisschen eine andere Position einnehmen, natürlich jetzt auch eine Rückzugsperson, eine Position, wenn Sie es so gerne wollen, die eines Wissenschaftlers, der sich mit Gentechnik befasst. Ja, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Und dann werde ich Ihnen gleich erzählen, was mich als Wissenschaftler interessiert oder interessieren sollte an Gentechnik. Ja? So, das vielleicht ein bisschen als Vorspann. Was Herr Krawinkel gerade gesagt hat, ich habe mich aus gegebenen Anlass mal ein bisschen befasst mit der Frage der Koexistenz. Ja? Also Koexistenz ist etwas, wo man sagt, dass sowohl Gentechnikfelder, wenn man es also runterbricht, als auch normale Felder, also gentechnikfreie Felder, als auch Felder, das ist immer die Frage, mit welchem Wort man benutzt, was normal, was konventionell ist und so weiter. Das heißt also, Sie haben Felder, auf denen Gentechnik oder mit Gentechnik veränderte Organismen angebaut werden. Und nebenbei haben Sie möglicherweise Felder, wo Landwirte entscheiden, sie wollen keine Gentechnik anbauen. Also das ist ein, im Englischen würde man sagen Issue, oder ist etwas, was im Moment sehr populär ist. Ja? Vielleicht einen interessanten Hinweis, das war über Weihnachten. Ich lese ja, obwohl ich eigentlich das normalerweise nicht lese, ich bin also Ökonom, aber Agrarökonom und Umwelt- und Ressourcenökonom und lese normalerweise den Economist nicht. Das ist so eine englische Zeitschrift, ich weiß nicht, ob die Ihnen bekannt ist, die also mit allem drum und dran durchaus immer Artikel hat, also Gentechnik, was bietet das uns und so weiter. Und da war ein interessanter Artikel um die Weihnachtszeit da drum. Ich habe ihn leider nicht aufbewahrt, weil ich da unterwegs war. Hätte ich das gewusst, hätte ich Ihnen das jetzt eben zitieren können, wo es darum geht, dass die Amerikaner ihre Politik im Moment etwas ändern. Also mir geht es jetzt hier in dieser Veranstaltung Ihnen auch so ein bisschen darum, Politik zu vermitteln. Also Politik zu vermitteln aus der Sicht möglicherweise eines Wissenschaftlers. Ich weiß nicht, ob Sie es dann entsprechend würdigen können. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Aber zu diesem Artikel, in diesem Artikel steht drin, Sie sind wahrscheinlich bestens darüber informiert, dass also jetzt bei Soja, bei Mais Genänderungen gemacht worden sind, insbesondere um dann mit Roundup und so weiter besser zu wirtschaften und dass teilweise, sagen wir mal in den USA, ich weiß nicht, ob Sie da so Zahlen so haben, also 95% der Felder, also bei diesen Pflanzen, also Raps ist das dann, Mais ist das, Baumwolle ist das meistens und Soja, mit Gentechnik veränderten Pflanzen bebaut werden. Das Interessante an diesem Artikel, da wurde dann gesagt 95% und so weiter, aber das Interessante an dem Artikel ist, es gibt jetzt eine neue Pflanze, nämlich in diesem Fall also Luzerne, also Alfalfa. Und offensichtlich will die amerikanische Behörde, die diese Zulassung macht, nicht die gleiche Politik fahren. Das heißt, es gibt offensichtlich in den USA eine Diskussion darum, ob man das weiter so macht, einfach die Genehmigung machen mit den ganzen Sachen, die ich jetzt eben nicht hier kolportieren möchte, inwieweit ist das Risiko damit verbunden und so weiter. Sondern einfach sagen, aus welchen Gründen zunächst mal man sich überlegt, dass das Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Ich weiß nicht, haben Sie eine gewisse Vorstellung, warum man vielleicht diese Politik ändern kann, auch aus Sicht der USA? Ich habe jetzt noch nichts zur EU gesagt, zum Moratorium und so weiter, was dann in Zukunft passiert. Aber meine Grundhypothese ist, dass es möglicherweise eine Gemengelsituation geben wird, wo man nicht diese Instrumente anwenden wird, Verbot oder Zulassung und Konfrontation, sondern man wird versuchen, ich bin dann in dem Sinne Institutionenökonom, und Institutionenökonom heißt, dass man Regelungen versuchen wird zu finden, wo man das Problem, diesen Konflikt auch lösen kann mit irgendwelchen Instrumenten des Feintunings. So ein Instrument dieses Feintunings ist, dass man sich überlegt, welche Möglichkeit oder wie geht man mit der Koexistenz um? Ja, also Koexistenz nochmal heißt, dass man versucht, irgendwelche Maßnahmen durchzuführen, dass man nebeneinander leben kann. Im einfachsten Fall heißt das, dass man Pufferzonen zwischen den verschiedenen Feldern anwendet. Ja? Das heißt, es gibt dann einen Streit darum, den gab es also bisher auch schon bei den Früchten, ob die Pufferzone jetzt 15 Meter sein soll oder ob diese Pufferzone 30 Meter sein soll oder 90 Meter. Das ist also jetzt eigentlich auch eher etwas, was, sagen wir mal, technisch ist, was es durchaus eine Relevanz hat, weil wenn Sie in den Artikel reingucken, werden Sie also 1000 Artikel dafür finden, reicht das mit 15 Meter oder gibt es nicht doch irgendwie, sagen wir, einen Pollenübertrag, je nachdem, welche Früchte Sie haben, also bei Kreuzblütler, Raps ist das sehr wahrscheinlich, dass das ausgetragen wird und so weiter. Also muss man da größere Pufferzonen haben und dergleichen mehr. Das ist, fängt also an. So, diese Pufferzonengeschichte wurde in diesem Artikel, jetzt zurück dazu, auch vorgeschlagen, dass man diese Pufferzonen größer macht, dass man neue Regelungen einführt, dass man also nicht mehr so naiv ist und sagt, was weiß ich, 15 Meter reichen, sondern dass man von vornherein auch die, sage ich jetzt mal, konventionellen, also die Befürworter von GMOs und so weiter, dazu zwingen wird, diese Pufferzonen größer zu machen. Das war also jetzt ein Teil dieses Artikels. Der interessante Hintergrund war, wenn man sich das ein bisschen weiter anguckt, was sind die Ursachen? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt mit meinem, wie ich jetzt hier referiere, irgendwie Ihre Gehirnrinden da auch irgendwie versuchen zu stimulieren, um sich überlegen, was könnten diese Ursachen sein. Die Ursachen sind eigentlich in unserem Rechtssystem zu finden, was auch bei den Amerikanern offensichtlich jetzt wieder ein größeres Gehör bekommt, nämlich dass Rechte von anderen durch die GMOs oder durch diese also Nicht-Einhaltung oder zu geringe Puffer und so weiter beeinträchtigt werden. Wer ist das? Wer hat da offensichtlich, also jetzt im juristischen Sinne, Rechte, wo man meint, man kommt jetzt einfach nicht mehr damit weiter? Sie können sagen, auch aufgrund dessen, was zu beobachten ist, es klagen nämlich Leute. Permanent gibt es in den USA Klagen gegen diese Situation, dass da GMOs sind, dass man offensichtlich, und wer ist das, wer da klagt? Was meinen Sie? Ich meine eine Vorstellung. Das sind Umweltverbände, das sind vor allen Dingen auch Ökolandwirte, die sich dadurch geschädigt fühlen. Ja? Das heißt also, diese Situation, vielleicht erstmal so als Einstieg, diese Situation wird möglicherweise auch in den USA eine Veränderung der Zulassung mit sich bringen, wo mehr auf diese Instrumente, wie kann man die Koexistenz gestalten, was man bisher nicht richtig gemacht hat, wie kann man diese Koexistenz möglicherweise in einen politischen Prozess mit hineinbringen, sodass vielleicht die Klagen reduziert werden, dass da also nicht mehr geklagt wird, also ich habe jetzt so und so, wollte eigentlich den Raps so und so verkaufen, kann es jetzt nicht, weil irgendwie festgestellt wird oder mein Abnehmer will es nicht mehr haben, weil er meint, nebenan ist also bei 95% irgendwie doch was rübergekommen und so weiter. Ja? Das heißt also, die Grundsache dabei ist, dass das Rechtssystem, im Gegensatz vielleicht von dem, was Sie jetzt möglicherweise denken, aber das Rechtssystem auch in Amerika führt offensichtlich dazu, dass die Möglichkeiten, den Anbau sofort zu forcieren, aus der Sicht der Betreiber, das ist Pioneer und verschiedene andere große Saatgutfirmen und so weiter, die bekommen offensichtlich jetzt so große rechtliche Schwierigkeiten, dass die Regulierungsbehörden auch eingreifen, um möglicherweise ein Konfliktlösungspotenzial irgendwo zu schaffen und mit Klagen zurechtzukommen und so weiter. Ist das einfach vielleicht erstmal als Ansatz. Aus diesem Ansatz habe ich also schon so ein bisschen vermutet und ich denke mir auch, wenn man das so ein bisschen verfolgt, in der EU, jetzt schwenke ich mal ein bisschen rüber in der EU gab es ja auch sehr unterschiedliche Situationen, also nach meinem derzeitigen Stand ist es so, dass man sich lange Zeit überlegt hat, das soll über die einzelnen Mitgliedsländer geregelt werden. Also welches Mitgliedsland wird ein Moratorium weiterführen, also wenn Sie so ein bisschen das verfolgen, dann werden Sie feststellen, so Länder wie Österreich haben sich sofort auf die Seite gestellt, wir wollen, also wir haben Probleme oder wir wollen nicht, dass unsere Produkte damit identifiziert werden, dass die Konsumenten denken, das sind also Produkte, die mit Gentechnik verändert sind und wir als Österreicher erklären uns mal für Gentechnik frei. Ja? Dann gibt es auch noch andere Länder, in denen das gleich läuft. Es gibt dann in der Bundesrepublik Deutschland eine ziemliche Gemengelage, die dann eben auch durch diese politische Wechsel geschehen waren, also ob jetzt mehr die gesetzlichen Regelungen sind, dass das Anbau erlaubt wird und so weiter. Also wir haben in Europa eine so eine ähnliche Situation, aber vielleicht irgendwie aus der anderen Ecke. Und jetzt wäre es natürlich einfach zu sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, irgendwann werden die Systeme sich angleichen. Das heißt, das amerikanische System wird irgendwie versuchen, eine Koexistenz hinzubekommen, wo möglichst wenig geklagt wird oder möglichst wenig Probleme auftreten. Und das europäische System wird sich möglicherweise in diese Richtung entwickeln, dass man sagt, okay, man kann Gentechnik nicht verhindern. Das war jetzt mein Ansatzpunkt zu Anfang, wo ich gesagt habe, ich rede vielleicht vom falschen Publikum hier, die sie alle Gentechnik sind und wollen mir wissen wollen, wie man Gentechnik verhindern kann. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht bieten. Aber dass man sich vielleicht überlegt, auch in Europa, ja, wie kann man nicht Gentechnik verhindern, wie kann man vielleicht Moderationen einführen, die, so würde ich jetzt mal behaupten, das Schlimmste verhindern. Ja? Also es ist immer so eine Sache, wenn man sich damit befasst, man guckt sich vielleicht an die Strömungen und so weiter, man sagt sich dann vielleicht, ja, es geht nicht, dass man das irgendwie ganz verhindern kann, aber vielleicht dann schon kann man ja als, sagen wir mal, akademischer Ökonom irgendwas beitragen zur Schadensbegrenzung. Ja, das ist so mehr oder weniger, wenn Sie wollen, meine Philosophie. Mag nicht vielleicht die richtige aus Ihrer Sicht sein, aber das ist vielleicht die Philosophie. So, die andere Philosophie als Akademiker ist, dass man sagt, natürlich will man das auch irgendwo beschreiben. Das heißt, das ist vielleicht etwas, was man als politischen Prozess betrachten kann. Und da sind verschiedene Kräfte und es gibt möglicherweise verschiedene Stärken, Interessengruppen und so weiter. Und dann will man irgendwo beschreiben, wie was das Ergebnis von solchen Verhandlungen sein könnte. Das ist so eine andere Aufgabe, die man so als akademischer Politökonom hat. Vielleicht auch für Sie jetzt irgendwie relativ weit weg, aber ich hoffe, dass Sie so ein bisschen von den Worten her erahnen können, was damit gemeint ist. So, dann ist die Frage natürlich, was interessiert einen jetzt dabei? Das heißt, wenn man sagt, okay, das ist etwas, was man vielleicht im Bereich der politischen Ökonomie einordnen kann. Das heißt, das, was dort stattfindet, ist etwas, was einer Verhandlung entspricht. Also Sie können jetzt das Wort politische Ökonomie mal ersetzen durch das Wort Verhandlung. Verhandlung heißt, es sind verschiedene Interessengruppen, Lobbygruppen. Ich würde jetzt einfach mal so salopp sein und auch das wahrscheinlich gegen Ihre eigene persönliche Überzeugung würde sagen, der Ökoverband ist genauso eine Lobbygruppe wie möglicherweise der Pflanzenzüchter- und Gentechnikverband. Ja? Man macht sich dann also, schütteln dann den Kopf, mögen sie vielleicht nicht, aber wenn man das versucht, möglichst neutral aus der Sicht jemand dessen, der das beschreibt, sieht, dann sagen sie, das sind zwar verschiedene Interessen, die in der Gesellschaft aufeinander treffen, das sind unterschiedliche Lobbygruppen, die einen können ihr Publikum so mobilisieren, die anderen können das Publikum so mobilisieren und daraus ergibt sich dann hier nachher irgendeine Entscheidung. Also wenn ich jetzt sage, die Entscheidung ist dann personalisiert bei Frau Aigner, und Sie gucken sich an, was Frau Aigner sich, nicht die Frau Aigner da hinten, die mit AI, was die sich überlegt, dann kann sie einmal den bayerischen Wählern folgen und sagen, okay, ich ziehe das so lange durch wie möglich, weil wenn ich das nicht durchziehe, dann werden die bayerischen Wähler mich nicht mehr wählen. Auf der anderen Seite sind vielleicht die Gelder im Forschungsbereich und wenn ich das jetzt nicht mache, wie Frau Schaban das jetzt gerne hätte, dass da also noch mehr da drin geforscht wird, dann kann ich diese Wählerklientel, die das vertritt und ihre Arbeitsplätze in Baden-Württemberg oder irgendwie, sagen wir mal, in Verknüpfung sieht mit der entsprechenden Industrie, die das betreibt und so weiter. Also man kann, das sage ich jetzt so ein bisschen salopp in dieser Art und Weise, man kann also versuchen, das so in so Wählerüberzeugungs- und Machtmodelle und sowas, das nennt man dann bei uns Modelle, hineinbringen. Ja, das ist so, womit ich mich beschäftigt habe. Ich bin dann übrigens nicht der große Experte auf dem Gebiet. Also es gibt im, wenn Sie das interessiert, es gibt in Wageningen an der Universität extra einen Lehrstuhl und Leute, die sich mit Gentechnik befassen. Da ist auch ein Deutscher da, der heißt Justus Leseler, der ist also der große Experte in der EU mit solchen Regelungen für Gentechnik und so weiter. Was ich jetzt nur gemacht habe, ich habe mir überlegt, was, und das ist jetzt so den Job, den ich jetzt als Akademiker mache, ich habe mir überlegt, wie kann man diesen Konflikt strukturieren, sodass ein Austauschprozess dabei herauskommt, wo beide von profitieren. Ja? Also das eine ist immer, dass man sagt, man hat eine Situation, eine Lösung, wo beide Seiten nicht miteinander kooperieren. Dann kann das nur die Lösung sein, der eine setzt sich durch oder der andere setzt sich durch. Aus welchen Gründen auch heraus, das ist noch eine andere Geschichte. Das heißt, das spielt dann auch sich in der Zeit ab. Es gibt ein Moratorium. Das Moratorium wird irgendwann mal auslaufen, weil nicht mehr genügend Wähler dem zustimmen, dass man das Moratorium hat oder sowas. Und dann ist die Sache zu Ende mit der Gentechnikfreiheit in Europa. So. Umgedreht könnte man sagen, ja gut, es gibt dann irgendwie die Situation, aber ich glaube, das wäre etwas utopisch in der Hoffnung, dass die Amerikaner ganz zurück rudern und dann gar keine Gentechnik mehr haben. Also ich denke mir, dass da irgendwo die Situation so ein bisschen abgefahren wird. Also das, was ich schon gesagt habe, es wird irgendwie so eine Mix-Situation geben. Aber die Frage ist, was kann man jetzt unter dieser Situation sich überlegen? Was könnte möglicherweise ein Austauschprozess sein? Ja? Das heißt, ein Austauschprozess, wo beide von profitieren. Sowohl die Gentechnik-Gegner als auch diejenigen, die gerne Gentechnik weiter irgendwo einsetzen wollen. Ja? Also das ist jetzt jedenfalls die Position, die ich jetzt mit dem mir so ein bisschen angeeignet habe, was ich jetzt Ihnen vielleicht so mal erzählen wollte, was ich gemacht habe. Gibt es da gerade irgendwie noch eine Frage zu von denen? Sehen, dass sie noch nicht alle weggelaufen sind. Ich weiß nicht, vielleicht noch mal so ein paar Minuten dann.
Es gibt natürlich Diskussionsstoff, denke ich, zu dem, was Sie gesagt haben. Also mich juckt es da auch durchaus, das zu diskutieren, ob man so einen neutralen Ansatz Lobby A versus Lobby B formulieren kann. Wir können das jetzt diskutieren und das noch mal ein bisschen aufschieben, oder Sie können noch präsentieren und wir diskutieren anschließend.
Das also mir ist es, ich habe gesagt, ich bin offen, ich bin ja nur reingekommen hier jetzt heute und wollte Sie jetzt, sagen wir mal, ernsthaft unterhalten. Ja, das ist mein Ziel gewesen. Wenn ich schon Sie ein bisschen in der Grafik zumindest gekitzelt habe, dann ist das schon gut. Also Sie können jetzt gerne fragen. Ich bin ja jetzt nicht ein großes Programm, was ich jetzt hier mit Ihnen abspulen möchte. Gibt es so eine ähnliche Frage in dieser Richtung? Sonst müsste ich diese Frage jetzt gleich beantworten.
Vielleicht gibt's also, ich habe die Frage bisher nur skizziert. Wir können ja mal das anfangen zu diskutieren. Die Frage ist eben, Sie haben es jetzt so dargestellt, dass der Institutionenökonom die Lobby A und die Lobby B betrachtet und sieht, wie verhandeln die miteinander. Es klang mir so ein bisschen nach Stuttgart 21, wie Sie das dargestellt haben,
ja, klar.
Dass da eben ein Moderator dann auftritt und der einen Richtung sagt, wie sie es zu machen hat und der anderen, was sie zu ertragen hat. Aber wenn ich weiß nicht genau, ob der Ansatz wirklich so funktioniert. Sie sind ja auch ein Verfechter, der öffentliche Güter durchaus geschützt und gepflegt sehen will. Und wenn ich den Maßstab jetzt nicht sage, wie kommt Lobby, wie kann ich abwägen zwischen Lobby A und Lobby B in einer solchen Auseinandersetzung, sondern wie kann ich sehen, dass die öffentlichen Güter am meisten geschützt oder befördert werden und nicht eine Auseinandersetzung zwischen diesen privaten Lobbys zulasten öffentlicher Güter erfolgt.
Ja, ich habe den Punkt schon, was Sie gesagt haben. Es sind zwei Momente da drin. Das eine, ich weiß nicht, ob Sie das dann gleich, wenn ich das erzählen werde, so mitbekommen. Ich bin also, wenn ich mich damit befasse, und ich habe mich ja über Jahre mit solchen Konzepten und Modellen befasst. Ich bin also als Ökonom in der Lage, ein Ergebnis hinterher zu produzieren, was mir Auskunft darüber gibt, wer in der Gesellschaft die Macht hat. Also ich kann das, was ich Ihnen jetzt vielleicht kurz nachher vorstellen werde, wo Sie hoffentlich nicht dann gleich sofort aussteigen. Ich habe ja gesagt, ich habe es mitgebracht, weil ich keine andere Vorbereitung gehabt habe und das war für eine akademische ein Seminar, wo ich das vorgestellt habe. Ich bin also in der Lage, mit einem Konzept zu zeigen, was jetzt gerade abläuft an Verhandlungen, wenn ich die strukturiert habe und ich gucke mir das Ergebnis an, dann kann ich sagen, hinterher, also jetzt Ergebnis heißt zum Beispiel, wie breit ist der Puffer? Bin ich jetzt mehr bei dem Puffer auf der ökologischen Forderung, dann wäre der Puffer ja meinetwegen sogar ein ganzes Bundesland dazwischen oder irgendwie ein paar Kreise oder so. Oder auf der Forderung der Gentechnik Befürworter und die sagen nur 15 Meter. Ich kann also anhand von den Beobachtungen mir hinterher, also in so einem Konzept, sagen, wer die Macht hat. Also die Macht heißt jetzt in der Gesellschaft, was Sie gesagt haben, ich habe die eine Interessengruppe, ich habe die andere Interessengruppe und ich kann die sogar mit Zahlen belegen. Also Zahlen heißt jetzt, wenn ich Macht zwischen 0 und 1 definiere und ich sage 0, definiere ich jetzt mal als die Macht, die die Ökogruppe hat. Das ist vielleicht das, was die meisten sich immer so vorstellen. Ich habe null Macht. Und ich sage, ich mache mal 1, das ist die Macht der Gentechnikgruppe. Dann bin ich irgendwo in der Lage, mit diesem Konzept, was ich Ihnen ja jetzt hier nicht alles erklären kann, das ist dann viel Arbeit, das zu erklären, kann ich sagen, wenn ich bei 0,9 lande, habe ich eine relativ hohe Macht der Gentechnik. Befürworter. So. Und ich kann mir natürlich dann überlegen, was sind unter anderem strukturelle Voraussetzungen, dass ich die Macht in diese Richtung verschiebe. Ja? Mal so bei 0,5 kann man ja mal langsam aufatmen. Ja? Bei 0,49 hat man vielleicht ein bisschen mehr Macht als bei 0,51, je nachdem, wie man das sieht. Also man ist in der Lage, mit solchen Modellen, sage ich jetzt mal, ohne dass ich das alles beweise, solche Sachen darzustellen. Ich kann also eine Transparenz schaffen, mit solchem Ansatz zu sagen, so wie das im Moment aussieht, liegt die Macht in der Gesellschaft bei der und der Gruppe. Dazu bin ich in der Lage. Ich bin aber auch in der Lage, das war ja eher das Normative, was Sie gesagt haben, wenn ich jetzt, oder das ist ja nicht meine persönliche Meinung, ich muss ja immer als Wissenschaftler nicht mit meiner persönlichen Meinung auftreten, sondern ich muss irgendwie was machen, was vielleicht die Gesellschaft repräsentieren könnte. Also eine Lösung zu finden, einen Lösungsvorschlag zu machen, der durchaus dazu führt, dass ich vielleicht das Pendel irgendwie ändere oder sowas oder eine Strukturierung reinbekomme, dass ich sage, ich mache tatsächlich eine Verhandlung. Nicht also, wo alle nur blockieren. Und das, wo nicht alle blockieren, das wird dann, Sie haben es ja angesprochen, in der Institutionenökonomie so gemacht, dass man gesagt hat, es werden Rechte verteilt. Ja? Das heißt, also das eine ist, ich kann die Macht messen und ich kann mir überlegen, was passiert, wenn ich die Rechte unterschiedlich verteile. Also eine Situation, wo ich sage, die Rechte sind nicht verteilt, ist eine Situation, wo das Recht jedermanns Recht gilt. Das heißt, also ich kann jetzt gehen, Pflanzen in die Welt setzen und dann muss ich irgendwie sehen, dass die anderen sich da irgendwie anpassen. Oder umgedreht, ich kann sagen, es ist verboten, aber jetzt gibt es vielleicht möglicherweise dann irgendwie doch noch eine Situation, wo die beiden irgendwie ins Geschäft kommen. Das ist jetzt das, was man dann als Institution, Ökonomen, versucht vorzuschlagen, wo irgendwo eine Lösung bei herauskommt, jetzt normativ, die sowohl befriedigender ist für den einen als auch für den anderen, aber nicht mehr politisch dadurch charakterisiert ist, dass alle blockieren. Ja? Das heißt also, ich komme gleich, was jetzt mein Ansatz hierzu war. Ich weiß nicht, ob das die Fragen beantwortet. Also ich bin in dem Sinne nicht unbedingt 100% neutral. 100% neutral würde ich sagen, ich mache das als eine Beschreibung und sage, wie die Macht aussieht. Ich bin als Institution oder jemand, der sich mit diesen Regelungen befasst, auch in der Lage, mir zu überlegen, ja, wer bekommt welche Rechte wofür und was passiert dann? Und das ist durchaus eine normative Frage. Natürlich würden Sie jetzt sofort sagen, alle Rechte den Unterdrückten oder alle Rechte den Gentechnik-Gegnern. Klar, mache ich jetzt mal eine Verallgemeinerung für diesen Raum hier. Ich kann mir natürlich jetzt abstrakt auch überlegen, wie es de facto ist, im Moment die Rechte in den USA wären jetzt alle bei den Gentechnik-Unternehmen mit ein paar kleinen Einschränkungen. Ist das so ein bisschen weiter verstanden oder war das zu abstrakt? Ich frage einfach jetzt. Also das ist so das, was ich also aus, Sie wollen ja auch vielleicht mal ein bisschen Wissenschaftler kennenlernen, also das ist so, was ich jetzt aus der Sicht eines Politökonomen machen kann in diesem Bereich. Ohne dass ich mich jetzt reinhänge und sage, ich, der Professor, bin gegen oder für Gentechnik, bitte schreibt das im Spiegel und dann gibt es dir morgen und die Sachen. Das darf ich mir eigentlich gar nicht erlauben, mit meinem Arbeitgeber wenn der ganz anderer Meinung ist. Es sei denn, ich bin jetzt auf naturwissenschaftlicher Ebene und kann nachweisen auf naturwissenschaftlicher Ebene, dass es dazu führt, dass wir irgendwie einen Homunculus bekommen oder sowas. Das ist jetzt aber eine andere Welt, die jetzt für mich nicht unbedingt relevant ist. Ja? Naturwissenschaftler haben es da immer einfacher als Gesellschaftswissenschaftler. Ja?
Nur bei Ihrem Modell fehlt ja eigentlich die Rechtsgrundlage. Also ich meine, die müssen Sie ja auch irgendwie mit einfließen.
Ja, die Rechtsgrundlage, das sage ich ja, das macht der Institutionenökonom, der sagt, ich gucke mal, was passiert, welche Rechte sind. So, jetzt.
Das ist die Rechtsstaatlichkeit. Bundesverfassungsgericht.
Ich bin jetzt kein Jurist, ich bin Ökonom. Wie sich das alles jetzt juristisch darstellt, ist ja, Sie haben ja völlig recht. Der Punkt ist der, wenn Sie sich das Gentechnikgesetz angucken. Ja, das ist ja Recht und Gesetz. Das ist ja von der grünen Vorgängerregierung auch aus einem gewissen Grund eingeführt worden. Nämlich unter dem Grund, wenn Sie sich da ein bisschen weiter mit befassen, dass es eigentlich, sagen wir mal, schon eine Verhandlungslösung darstellt, Rechte. In dem Fall sind aber die Rechte derjenigen, die gegen Gentechnik sind, sehr hochgehoben worden. Nämlich in dem Sinne, dass ein Haftungsrecht eingeführt worden ist. Also wenn irgendwas passiert, lieber Bauer oder liebe Gentechnikunternehmen, es passiert irgendwas mit Ausmändeln und so weiter, sie finden das auf dem Acker und sie finden das dann nachher irgendwo, das gibt es ja in ganzen Geschichten mit den Bienen, da hat man das ja nachgewiesen und so weiter, dass die Pollen dann irgendwie übertragen werden und so weiter. Wenn das passiert, dann bist du verantwortlich, du haftest. Und wenn man dann die Strafen möglichst hoch setzt für solche Haftungssachen, dann wird keiner mehr auf die Idee kommen, Gentechnik anzuwenden. Das ist die instrumentelle Sache des Rechts. Versucht natürlich jetzt die Regierung, das wieder umzuändern und so weiter, weil das geht dann immer bei der Nachweispflicht und so. Es kann komplizierte Sachen da. Ich weiß nicht, hat das Ihre Frage beantwortet? Ich habe ja gesagt, ich zeige Ihnen jetzt nicht, wie man Recht einsetzen kann, um das zu verhindern. Aber es gibt durchaus solche Möglichkeiten, im üblichen verfassungsmäßigen Recht solche Haftungen einzuführen und so weiter. Denken Sie mal nach, darüber nach, wenn da so ein GAU ist. Also ein größter anzunehmender Unfall im Atombereich. Ja. Und Sie würden das sagen, okay, da ist eine Haftung der Atombetreiber. Die haften dafür. Wenn die dafür haften, müssen sie sich überlegen, dafür brauchen wir Versicherung. Meinen Sie, es versichert Sie jemand für ein GAU? Wahrscheinlich nicht. Wenn Sie das so einführen, werden Sie keine Atomkraftwerke mehr haben.
Genau.
Also so können Sie sich das auch im Bereich Gentechnik überlegen. Bitte? Ich habe das akustisch nicht gehört. Also das ist die Sache, wie man das rechtlich einsetzen kann. Ich bin jetzt erstmal darauf, dass ich gesagt habe, also ich will Ihnen gleich noch ein bisschen meinen Vorschlag erzählen. Ich habe da auch eine kleine Intention. So, da waren jetzt, die hatten sich gerade zusätzlich gemeldet. Keine. So, ja?
Ich habe noch eine Frage, und zwar Koexistenzanspruch. Also das Konzept finde ich sehr interessant, weil es halt eigentlich auf alles anwendbar ist. Also wenn ich andere Probleme habe, kann ich auch dann die Macht verteilen, die Rechte verteilen. Da kommt auch der Vorschlag. Und ist die Frage, ob der auch anwendbar ist auf diesen Koexistenzanspruch oder ob man nicht eher dahin geht, dass man sagt, entweder gibt es nur Gentechnik oder es entwickelt sich nur zu Gentechnik oder zu Gentechnik frei. Weil wenn ich eine Fläche habe, sei sie noch so groß, und ich baue irgendwo Gentechnik an, dann wird das sich halt ausbreiten und wird das andere verdrängen. Weil wir haben ja eine gewisse Konkurrenzsituation und nicht irgendwie nehmen können.
Also ohne jetzt groß in die naturwissenschaftlichen Dinge reinzugehen, es gibt viele Artikel, die sagen, es gibt doch Schwellenwerte, es gibt Grenzen, je nachdem, ob Sie es glauben oder nicht. Es gibt also Leute, die sagen, wenn ich die Puffer entsprechend groß mache, sinkt die Wahrscheinlichkeit um so und so viel Prozent und die Wahrscheinlichkeit geht relativ gegen Null, sinkt natürlich von den Pflanzen ab und so weiter, dass das passiert. Ja? Also ich habe die alle jetzt nicht dabei, also ich könnte Ihnen die Referenzen dafür zeigen, wo das also auch untersucht worden ist. Ja? Also insofern würde ich mich jetzt nicht so gerne auf die also 0 oder 1 Lösung immer einlassen, sondern mein Argument ist eigentlich jetzt, was ist eigentlich in Bezug auf Gentechnik ein Problem? Also jetzt, ich gehe jetzt mal das Ganze von der anderen Seite her an. Also ich sage, man kann vielleicht eine Verhandlung über Koexistenz auf der einen Seite und vielleicht können die Umweltverbände auch irgendwas gewinnen bei den GMOs, wenn sie sich irgendwo auf so eine Verhandlung einlassen. Und zwar meine Hypothese ist, dass man GMOs oder Gentechnik sehr unterschiedlich machen kann. Also ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ und ich weiß zwar, dass da Mitschnitt ist, aber ich würde mal sagen, man kann Gentechnik chinesisch machen und man kann sie vielleicht schweizerisch machen. Was ist der Unterschied zwischen Gentechnik schweizerisch und chinesisch? Also meine Meinung ist, dass man selbst in der Gentechnik Forschung sehr unterschiedlich mit sehr unterschiedlichen Kosten rangehen kann. Das heißt also, ich kann eine Gentechnikforschung machen, die sehr hohe Kosten verursacht, weil ich was tue, weil ich mich sehr sorgfältig damit verhalte, weil ich etwas mache, was üblicherweise zu diesen ganzen Sachen gehört. Also wenn man da ins Detail geht, mit Marker gehen und so weiter, die dann auch ausmändeln und so weiter. Man kann das also, das ist meine Meinung jetzt in diesem Bereich, man kann sagen, okay, ich verhandle über Koexistenz und Sorgfalt. Ja? Das heißt, wenn ich nicht das Recht habe auf Sorgfalt bei dem Unternehmen, ist natürlich schön, wenn ich jetzt Gentechnik-Gegner bin, ich habe das Recht auf alles. Das möchte man natürlich als Mensch haben. Ich habe also das Recht darauf, dass die möglichst sich mit Koexistenz also am Maximum bewegen des Abstandes. Und gleichzeitig habe ich noch das Recht darauf, dass die möglichst hohe Kosten haben, weil sie möglichst sorgfältig sind. Aber leider würde ich mal sagen, ist die Realität ein bisschen anders. Ja? Das heißt, bitte.
Mir fällt ja mit der Macht fällt mir dieses Geschichte mit dem Patentrecht auf. Ja? Also ich frage mich immer zum Beispiel, kann man eine Pflanze, die schon da ist, oder ein organisches Wesen patentieren, ja, nur weil ich eine DNS oder so. Also das gibt doch in diesem Recht so mal, wird etwas gemacht, das steht doch nirgendwo.
Nee, das ist wesentlich subtiler. Sie können nicht ein Gen für sich als Eigentum im Patent festlegen. Sie können laut dieser Richtlinie nur festlegen, was Sie an Leistung erbracht haben. Also jetzt in dem, was jetzt patentiert wird. Man könnte ja sagen, okay, das wird ja auch häufig so gesagt, also patentiert wird das ganze Gen, meinetwegen auch als Mensch. Irgendjemand ist jetzt Eigentum ihrer DNA, nicht ihrer Persönlichkeit, so weit sind wir noch nicht, aber der üblichen DNA von Menschen oder der ganzen Gensequenz. Das ist mitnichten so. Sie können nur, wenn Sie jetzt ein Gentechnikunternehmen sind, Sie können Ihre Innovation, die können Sie patentieren lassen. Also das ist die Gensequenz aus dem Bakterium thuringiensis in Ihre neue Tabakpflanze reingekommen ist. Das können Sie patentieren lassen. Aber Sie können nicht Ihre Informationen über die ganzen Gene, das ist allgemeines Eigentum. Also da muss man auch sehr, sehr unterschiedlich, aber das war jetzt nicht das, um Ihre Frage zu beantworten.
Es ging für mich um diese Macht, dass dann gesagt wird, zum Beispiel Monsanto sagt, es dürfen nur noch diese Dinge angebaut werden oder an Pflanzen, die aus dem gleichen Stamm kommen, dürfen nicht mehr verwendet werden.
Nee, das ist ein bisschen, wollte ja auf eine andere Sache hinaus. Wenn Sie das in den USA angucken, dann ist das so, dass ja, es gibt in der Tat, wenn jetzt auf der Fläche des Landwirtes nebenan auf einmal die Gensequenz, die Monsanto als Patent hat, auftaucht, ja, dann wird in dem Fall gefordert, dass der Landwirt bezahlt.
Genau.
Mit der Annahme, dass er dann einen höheren Ertrag hat. Dagegen wehrt sich der Landwirt natürlich. Das ist also die übliche Geschichte. Und das hat eben auch zu diesem politischen Prozess beigetragen. Weil offensichtlich, das habe ich ja gesagt, es klappt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also wenn Sie es vereinfachten, ich habe jetzt immer mit 15 Meter argumentiert. Ich habe gesagt, irgendwann werden wir vielleicht, ich weiß nicht, was wir dann für richtig halten oder so, bei 150 Meter landen. Ja? Im Moment passiert das, was Sie gesagt haben. Ja? Jetzt von mir wollen Sie immer wissen, ob das richtig oder falsch oder blöd oder schlecht ist. Aber das ist nicht meine Intention, was ich Ihnen heute erzählen möchte. Ja? Ich bin jetzt kein Jurist und ich bin auch kein Moralist hier, sondern ich bin Ökonom. Mir geht es um was, ein bisschen was anderes. Aber trotzdem damit Ihre Frage so ein bisschen beantwortet. So, jetzt hat
eine Verständnisfrage zur letzten Frage. Ich habe in Erinnerung, dass seit Änderung des Patentrechts weg von eine wirkliche Innovation bekommt geistige Rechte hin zu die Analyse natürlich gewachsener Gene können patentiert werden. Die Zahl der eingetragenen Patente in den USA in die Höhe schnellte und mittlerweile bei mehreren Millionen liegt. Ich glaube nicht, dass für alle diese Millionen Patente dann auch jeweils die Funktion des Gens im Labor ermittelt wurde, sondern dass die im Sinne der Vorratshaltung das blank gefundene Gen, ohne dem eine wissenschaftlich fundierte Funktion nachgewiesen zu haben, einfach mal so auf Vorrat patentiert wurde.
Das kann sein.
Ja, das ist nicht sind wir aber bei dem Punkt.
Sie wollen jetzt für mich oder das, was ich mit Ihnen mache, Sie wollen immer eine moralische Dimension von mir haben.
Nee, ich wollte nur mal oder diese richtige Erklärung, was ein ganz interessantes Detail ist.
Das kann völlig richtig vor uns.
Okay, das hat ja nichts mehr mit geistigen Rechten und mit Technik zu tun. Das ist
massiv. Ich will jetzt nicht eine Diskussion mit Ihnen darüber führen, was jetzt aus moralischer oder aus gesellschaftlicher Sicht als Recht oder nicht als Rechte verfasst wird. Ich habe nur gesagt, wenn ich mich damit befasse, Sie können ja auch sagen, das darf ich nicht oder das finde ich nicht gut. Sie sollen sich damit befassen, dass sowas, was Sie jetzt mir als Fall geschildert haben, falsch ist. Können Sie mir ja gerne sagen. Ich will Ihnen nur erzählen, womit ich mich jetzt gerade befasse. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es kann durchaus so sein. Es kann sein, dass das Rechtssystem nicht richtig funktioniert. Ich bin aber jetzt kein Jurist. Ich kann Ihnen das jetzt auch nicht irgendwie verifizieren und sagen, dass die das falsch machen oder richtig machen. Das ist nicht meine Intention, ich weiß nicht.
Ich hielt es für eine wichtige Ergänzung an dem Punkt, wo es zwischenzeitlich hieß, ja, es sei ja dann auch eine technische Leistung in dem Moment.
Ja, das ist jetzt das, was ich sage. Man kann sich natürlich Gedanken darüber machen. Man könnte sich immer Gedanken darüber machen und sagen, ich bin Gentechnik-Gegner und ich will alle Rechte auf meiner Seite haben. Das heißt, also wenn jetzt jemand anfängt, was Sie jetzt gesagt haben, Patente zu machen, dann sind auf jeden Fall alle Patente sind beim Staat, er darf das nicht machen und so weiter. Das kann man durchaus als Position vertreten. Ja? Ist aber etwas anderes, was ich jetzt sagen möchte. Ich möchte sagen, man hat trotzdem möglicherweise ein Problem, wenn man es nicht in der Lage ist, politisch nicht in der Lage ist, das ist natürlich aus der Sicht der Gegner immer die schönste Lage, zu sagen, alles ist verboten, was ich nicht will. Ja? Prima. Ich sage aber, wenn Sie eine Kompromisslösung möglicherweise irgendwo haben werden, haben Sie möglicherweise ein Problem damit, dass Sie nicht kontrollieren können, wie sorgfältig die arbeiten. Ja? Also auf den Punkt gebracht, wenn Sie nicht sicher sind und Sie kommen nicht darum herum, sich irgendwo mit Gentechnik zu befassen, dass die vielleicht doch irgendwie eine Monsterpflanze, weil sie nicht aufgepasst haben, produzieren. Ja? Das ist mein Punkt. Dann ist die Frage, gibt es nicht vielleicht ein Tauschgeschäft, zu sagen, die verhandeln miteinander, untereinander und die Gentechnikfirmen akzeptieren, auch aus der Sicht, wenn die Eigentumsrechte auf Koexistenz bei den Gentechnikgegnern sind. Die Gentechnikgegner müssen dann ja irgendwie, wenn sie irgendwas haben wollen von der Gentechnikindustrie, müssen sie irgendwas anbieten. Sonst kommt es nie zu einer Verhandlungslösung. Ist das vielleicht ein bisschen nachvollziehbar? Auch wenn Sie nicht wollen. Das ist, ich weiß nicht.
Ist aus Ihrer Sicht nachvollziehbar, ja.
Das interessiert mich. Also mich interessiert jetzt als Ökonom, wie kann ich möglicherweise eine Verhandlungslösung haben, wo, sagen wir mal, beide Gruppen besser gestellt sind, aufgrund dessen, dass die Gentechnikindustrie sorgfältiger arbeitet. Ja? Und ich vielleicht als Umweltgruppe mal ein bisschen zurückschreite bei meinen möglicherweise 150 maximal Abständen, Koexistenz. Das ist das, was man sich möglicherweise vorstellen kann. Ja? Dass es ein Tauschgeschäft gibt, je nachdem, wie man diese Eigentumsrechte jetzt wahrnimmt. Also für mich war jetzt diese Eigentumsrechte Wahrnehmungsgeschichte, sie haben kein Recht oder sie kommen wahrscheinlich nicht da heran, denen auch noch absolut alle Sorgfalt vorzuschreiben. Das wäre jetzt eine Ausgangshypothese. Wenn sie es schaffen, dann ist prima. Als Gentechnikgegner. Weil wenn Sie da ein bisschen reingucken, dann werden Sie feststellen, es geht um die Frage, wie häufig wird das gescreent, wie häufig werden die und die Sachen gemacht und so weiter. Und das verursacht alles Kosten. Und diese Unternehmen sind natürlich daran interessiert, möglichst wenig Kosten zu haben, weil sie auch möglichst viel Rendite haben wollen und so weiter. Ja? Es sei denn, wir schaffen das wieder nochmal, alles zu verbieten, was wir nicht wollen. Aber das glaube ich eben nicht, dass das funktionieren wird. So, und dann haben Sie auf der anderen Seite diese Situation der Koexistenz. Und wenn Sie diese Situation der Koexistenz haben und sagen, das Recht derjenigen, die, sage ich jetzt mal, für mich, wie ich das jetzt hier konstruiert habe, ich weiß nicht, ob ich Sie da jetzt mit weiter konfrontieren soll oder mit solchen Sachen, also da, ich habe jetzt gesagt, man kann erwarten, dass sie Regulierungen finden, wo die Interessen, die kommerziellen Interessen eben auch mit diesen ökologischen Interessen zusammenfallen und so weiter. Das heißt, wenn man in sowas einsteigt, dann hat man eben die Möglichkeit, das als Akademischer, ich sage jetzt nochmal als Akademiker, und ich bin jetzt hier keinjenigen, der jetzt rumläuft und Lobbying machen will oder so, sondern ich will Aufsätze schreiben, können Sie mir vorwerfen, ich soll keine Aufsätze schreiben, ich soll für Sie lobbyen oder sowas, ist jetzt alles eine andere Geschichte, aber ich befasse mich jetzt nun mal einfach aus diesem Gesichtspunkt mit solchen Sachen. Und das heißt, ich kann das, was ich gesagt habe, in so ein politökonomisches Modell reinbauen. Ich kann diesen Dialog dann jedenfalls beschreiben. Und zwar beschreibe ich diesen Dialog in Form dessen, dass ich sage, okay, es gibt eben dieses Recht auf, also auf diese Bother Strips, heißt das im Englischen, also die Koexistenz mit diesem Instrument, dass da dazwischen diese kontrolliert werden müssen und so weiter. Und ich habe auf der anderen Seite diese Geschichte mit der Technologie, die wesentlich kostspieliger ist, wenn ich mich nicht sorgfältig verhalte. So, und jetzt ist die Frage, wie das abgeht oder was man da machen kann.
Das ist ein Vergleich mit der Pharmazie zum Beispiel. Ja? Mhm. Da muss man auch lange forschen, muss gucken, sind da Nebenwirkungen oder wie zum Beispiel im Fall von der GAM, ja? Damals hat man gesagt, das ist ungefährlich. Sind Kontergalkinder dabei rausgekommen, das hat man dann gesehen. Und das ist schon richtig, muss es ein Haftungsrecht geben. Nur, ja. Das ist an der Stelle ja viel komplizierter und schwieriger. Hier habe ich einen Patienten, wenn ich eine Pharmazie verabreiche und merke Nebenwirkungen, dann sehe ich sofort, kann ich messen. Aber in der Natur, in diesem größeren, lange, über lange Zeiträume zielführenden Prozess, sage ich mal, natürlichen Prozess, habe ich überhaupt bisher noch keine Beweise, so oder so oder nicht. Und das müsste eigentlich, der etwas einführt, muss vorher, dass es keine Nebenwirkungen gibt, beweisen. Sonst darf er es nicht einführen.
Sie haben vollkommen recht, nur mit diesem Recht, was Sie haben, werden Sie, wenn Sie in internationale Diskussionen einsteigen, sofort Leute sagen, die Ihnen nachweisen, dass nichts passiert ist. Die haben auch ihre Tests und so weiter. Also, und dann würden Sie sagen, ich glaube es nicht.
Wie sorgfältig das
ist. Ja, aber es ist schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen, dass Sie irgendwie eigentlich, sagen wir mal, wenn Sie sich damit befassen, das vielleicht einfach nur als Hintergrundinformation, Sie bekommen irgendwo heraus, dass offensichtlich da irgendwelche Rechte sind, dass diese Rechte verteilt sind. Möglicherweise sind die nicht so verteilt, da kann der Staat durchaus rangehen, dass es irgendwie ein kooperatives Verhalten zwischen denen gibt. Also für mich wäre jetzt die wichtige Sache, diese Gentechnikunternehmen dazu anzureizen, ja, dass sie wirklich so arbeiten, dass nichts passiert. Ich kann das natürlich auch nicht zu 100% ausschließen. Man kriegt nicht 100% in diesem Bereich. Ja? Das mag
was passiert, wird ja immer was. Nur was passiert?
Was passiert was und wie passiert? Das passiert und wie das haftungstechnisch das passiert und so weiter. Das ist das Interessante bei der Gentechnik. Und wenn ich das erreicht habe bei der Diskussion heute Abend, dann ist das schon für mich also relativ viel wert. Ob Sie das jetzt noch weiter verstehen, ist eine andere Geschichte. Was ich jetzt also mache in diesem Fall, ist, ich kann mir die Interessenfunktionen oder die Interessen angucken. Ja? Die Interessen angucken, wenn ich mir sorgfältig arbeite, weniger sorgfältig arbeite, also aus der Sicht des Unternehmens und dafür aber dann die Möglichkeit bekommen, mehr Gentechnik anzubauen. Das heißt, ich habe dann so eine Verhandlungs- und Interessenlösungsgeschichte und so weiter, die ich dann irgendwie jetzt als Akademiker, das war jetzt auch, was Herr Krawinkel mich dann gebeten hatte, Ihnen mal zu erzählen, was man dann eben machen kann. Ja? Und gut, das sieht dann irgendwie so aus, ich kriege dann auch ich habe Ihnen ja gesagt, da ist Power, ich kann Ihnen jetzt sagen, wie diese, das ist jetzt diese, ein Pointer war hier jetzt dabei, ne?
Die Spitze, ja.
Die Spitze, da ist der Pointer. Also dieses, wenn das Ding jetzt hier so aussieht, dann ist das so ungefähr 50%, wenn das jetzt also so aussieht, dann hat diese Gruppe mehr Recht, also die Sie ja gerne vertreten, und wenn das jetzt steiler ist, diese Gerade hier, dann haben diese also hier, das sind die GMOs, hier sind die Interessen der Ökologie, die man dann auch sagen kann, okay, wir wollen so und so viele Ökoprodukte verkaufen und wenn wir die Ökoprodukte nicht verkaufen können, weil das irgendwie Gefahr ist, das zu kontaminieren und so weiter. Ich kann also sowas in solche Diagramme reinmalen, ich kann also die Interessen rauskriegen, dann habe ich gesagt, je nachdem kann ich sagen, wenn das also 0,5, dann ist die Steigerung ungefähr die gleiche. Je nachdem, wie ich das jetzt modellieren kann, kann ich unterschiedliche Steigerungen, unterschiedliche Power rausbekommen und so weiter. Ich lasse es mal lieber, sondern bin einfach jetzt mal offen für andere Fragen. Okay? Gut. Sie können ja gerne noch fragen. Ich hoffe zumindest, dass ich Sie ein bisschen angeregt habe, was man sich vielleicht als Kompromiss vorstellen kann, wer welche Rechte hat und so weiter. Gut.
So. Vielen Dank.
Jetzt sind die alle, haben Sie gedacht, da kommt jetzt jemand, sagt immer das, was wir wollen, gegen Gentechnik und dann.
Das ist, glaube ich, nicht unser Problem. Das nehmen Sie stärker an, als es
ja, ich habe es natürlich, sagen wir mal, aus Kooperationssicht.
Das Ziel ist ja, dass wir eine qualifizierte Diskussion führen. Was mir noch fehlt, also
ein bisschen haben Sie das, ist es bei mir so angekommen, was Sie verhandelt haben, die Sozialkunde, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben, wie in der Gesellschaft ausgehandelt wird, welche Dinge sich durchsetzen oder nicht durchsetzen können oder wie eben Kompromisse geschlossen werden können. Und dafür haben Sie ein ökonomisches Modell formuliert. Was mir fehlt, ich komme doch nochmal auf den Punkt, ist, dass der Rahmen, in dem sich das abspielt, ist ja der, dass man ein gemeinsames Verständnis davon hat, was Natur ist und wo der Gentechnikbefürworter sagen kann, wir nehmen in Kauf, weil wir den Nutzen so viel höher einschätzen, sei es unseren privaten oder den der Gesellschaft, wir nehmen in Kauf, dass die natürliche Umgebung durch diesen Eingriff verändert wird. Während auf der anderen Seite diejenigen, die das kritisch betrachten, sagen, dieser Eingriff in die Natur ist nicht tolerabel. Und damit ist eine Werteentscheidung verbunden und die Institution muss ja irgendwo sich positionieren. Und die Institution selbst muss das öffentliche Güter in gewissem Umfang schützen. Einerseits davor, dass sie beschädigt werden, und andererseits müssen sie natürlich auch in einem Status erhalten, dass es möglich ist, sie zu erhalten, dass sie erhaltenswert sind.
Also mit dem ersten Punkt gebe ich Ihnen recht. Ich habe hier ein bisschen so eine nette Sozialkunde gemacht. Mhm. Ich werde mich aber nicht weiter outen. Das ist der zweite Punkt. Und zwar deshalb, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, unter anderem auch Teil des Diskurses ist. Es gibt also keine Institution, nach meinem Dafürhalten, die von vornherein irgendwie sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Das wäre ja nur, wenn ich jetzt Naturwissenschaftler wäre, dann könnte ich mich ja einfach hinstellen und sagen, okay, das ist naturwissenschaftlich zu entscheiden. Es gibt also Leute, die auch in Bezug auf Gentechnik sagen, das, was Sie einmal gesagt haben, da ist ein so weitgehender Eingriff in die Natur, den können wir uns nicht erlauben. Aber es ist letztlich etwas, wo man dann wieder die anderen kommen und sagen, wir müssen uns das erlauben. Ich meine, Sie machen ja selbst Welternährung oder so. Ich will jetzt nicht alles das reiterieren, was meine Kollegen, also von Braun und so weiter, sagen, wir kommen gar nicht mehr darum herum und so weiter. Das würde also ein langatmiges Ding geben. Worauf ich nur versuche, möglichst hinzuweisen, ist, dass das auch Teil eines Diskurses ist. Und es keine Instanz gibt, die man, so gerne man sie hätte, letztlich gibt, die für uns so eine Entscheidung wegnimmt, sondern das wird in der Gesellschaft entschieden. Ob das nachher, sagen wir mal, in 50, 60 Jahren sich als richtig oder falsch erwiesen hat, das ist noch eine andere Geschichte. Ja?
Ich habe es jetzt so verstanden, dass es ja nicht darum geht, irgendwie gemeinsam jetzt nun das zu bewerten, sondern offenbar haben ja die, die jetzt Interesse an diesen GMOs haben, möglicherweise bewerten das anders als die, die
genau.
Mehr Interesse an der Natur haben, aber ist es nicht auch wichtig, also da bin ich mir jetzt noch nicht so klar bei diesem Verhandeln, ob das so wie am Pokertisch ist, dass jeder mit verdeckten Karten spielt oder ob es nicht sinnvoller ist, dass zum Beispiel auch die, die jetzt nicht unbedingt in die Herstellung dieser GVOs involviert sind, sich ein Bild davon machen können, wie kostspielig ist denn die Sorgfalt? Sonst wissen die ja gar nicht, was muss die Industrie jetzt eigentlich einsetzen, und wenn jetzt die Koexistenz sozusagen auffordert, vielleicht mache ich da ja Naturhandel.
Genau. Ich meine, Sie haben völlig.
Da geht es doch eigentlich darum, dass auch die Industrie halt mehr Fakten auch offenlegt.
Sie haben völlig recht. Meine Grundüberlegung oder meine Hoffnung ist, wenn man solche Verhandlungslösungen anstrebt, muss man eben auch über diese Dinge sich unterhalten. Das heißt, auf Deutsch gesagt, man muss untereinander Vertrauen schaffen. Wenn Sie sagen, ja, das ist natürlich gerade der Punkt, wenn Sie sagen, es gibt kein Vertrauen, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Und die Frage ist nur, dafür möchte ich warnen, die Frage ist, werden Sie mit der Blockade durchkommen? Das ist der Punkt. Wenn Sie die gerne hätten, ist natürlich klar. Das ist immer so. Aber wenn Sie in solche Verhandlungen einsteigen, werden diese Verhandlungen auch darüber laufen, dass man Transparenz schafft. Was sind die zusätzlichen Kosten, die ich habe? Es wird natürlich auch immer mit, gut, das ist die Frage, inwieweit die wissenschaftlichen Untersuchungen, die dann irgendwie von den Firmen und so weiter präsentiert wird, bei Ihnen glaubwürdig sind oder nicht. Ich vermute mal, dass sie bei Ihnen nicht glaubwürdig sind. Bitte?
Dafür gibt es auch genug Belege, dass die
gut, dann bleiben Sie, dann, ja, gut, dann bleiben Sie bitte in dieser Haltung drin. Ich frage mich nur, und das ist meine mein Hintergrund, ob diese Sache erfolgreich sein wird.
Ja, aber wir können ich stelle gerade mal andersrum gefragt. Was sollte ich aus Ihrer Herangehensweise oder aus Ihrer Wissenschaft heraus für ein Interesse haben, jetzt mal die Würde auch dem Gesetz gegenüber beiseite gelassen, was sollte ich für ein materielles oder ökonomisches Interesse haben, mit jemandem in Verhandlung zu treten, dessen Interesse es ist, mich nachhaltig ökonomisch zu vernichten?
Boah, das wäre ja ein bisschen hart. Also ich
weiß nicht, ob ich das so... Als Pflanzenzüchter, das ist so. Das zeigt alle Erfahrungen seit dem Trennen von Produzenten und Züchtern.
Also
das ist eine Arbeitsteilung, die ist katastrophal. Also das fing lange vor der grünen
Gentechnik. Und Entschuldigung, wenn ich eingreife, wer soll es besser machen? Sie haben diese Position, ich kann nicht nachvollziehen. Für mich ist jetzt nur die andere Position auch wichtig, wenn Sie sagen, das ist... Das,
aber nochmal die Frage, was gewinne ich?
Bitte?
Was gewinne ich
Sie in gewinnen, Ihrem Modell? Sie gewinnen zumindest, dass der Schaden, den Sie ja vermuten, Sie haben ja vermutlich recht mit dem, was Sie sagen, dass dann Schaden auftritt. Sie können aber sagen, das ist so ähnlich, sagen wir mal, wie hieß das, was hat Helmut Schmidt mal gesagt, es gibt unterschiedliches, es gibt Vernunft und Verstand, wie hat er das, ich habe das im Moment nicht mal im Kopf. Also das heißt, man kann sich sehr moralisch verhalten, aber man kommt da nicht mit weiter, sondern manchmal muss man sich überlegen, dass man vielleicht Dinge da an der Praxis, also jetzt ich habe im Moment nicht, wie der Begriff hieß, also jedenfalls aus meiner Generation, meine Anmerkung ist, was passiert, wenn Sie damit mit Ihrer Position Schiffbruch erleiden und die Ihre Gentechnik machen, aber sehr unsorgfältig machen und dann Sie auf einmal rundherum mit diesen ganzen Sachen konfrontiert sind?
Schiffbruch erleide ich in Ihrem Modell hundertprozentig. Ja, es ist so. Sie holen die veränderten Pflanzen nicht mehr zurück. Es gab Hilfslieferungen aus den USA, aber nicht deklariert als GMO. Das waren sie aber.
Weiß ich, das war in Sambia der Fall.
Nach Mexiko.
Mexiko, ich weiß. Der
Geburtsstätte des Mais.
Ich weiß.
Wo es hunderte Landsorten gab, die es
ich weiß.
So klar. In unveränderter Form nicht mehr geben wird.
Die Frage ist nur, ist wenn...
Nicht
wenn
rückgängig machbarer Schaden.
Ja, aber ich würde mal die Behauptung sagen, wenn die sorgfältiger gearbeitet hätten, wenn die sorgfältiger gearbeitet hätten, die Gentechnikunternehmen.
Ist
es vorbei? Ja, ganz vorbei ist es nicht, aber ja.
Es wurde jetzt neulich, das letzte Mal Freitag, gesagt, dass der eine Wissenschaft, norwegische Wissenschaftler, sagte, 10% nur der gesamten Wissenschaftler in diesem Bereich arbeiten frei. 90% sind Angestellte von Firmen.
Ich kann es nicht ändern.
Ich sag mal, nur so.
Sie haben selbst gesagt, Sie machen nicht sagen, was Ihr Arbeitgeber nicht gesagt
hat. Es geht wieder um Macht, ja. Also Geld hat Macht, ja. Ökonomie hat unglaublich viel Macht und ist Energie.
Ja, ja, ich habe ja gesagt, ich kann
diese Macht messen. Und jetzt muss ich mit diesen Machtverhältnissen verhandeln.
Ich habe ja gesagt, ich kann diese Macht messen. Können Sie sagen, das ist weltfremd, aber ich frage mich nur, oder ich möchte zumindest den Keim in Ihnen legen, dass Sie Teil eines möglicherweise, man kann das ja auch auffassen, eines vom Konzept her, eines Spiels sind. Und je nachdem, wie Sie sich in diesem Spiel verhalten, wird es entsprechend ein Ergebnis geben. Ob das Ergebnis unbedingt das ist, was Sie aus Ihrer moralischen Sicht meinen, dass das richtige Ergebnis sei, ist noch eine andere Frage. Ja, Sie können, es ist Ihnen ja gerne überlassen, Sie können ja auch sagen, acht zwei Herzen sind in meiner Brust. Ich kann das ja alles voll nachvollziehen, was Sie gesagt haben.
Wir haben nicht nur moralische
Gründe. Lassen Sie mal noch. Ja?
Also
Im Moment ist es ja so, dass jede Partei diesen Ganzheitsanspruch hat. Also sowohl die Gegenkritiker als auch die Befürworter sagen ja, wir wollen, die einen wollen alles verbieten, die anderen halt alles erlauben. Dass das nicht so weitergehen kann, da ist sich wahrscheinlich jeder einig. Man muss sich halt irgendwie verabschieden von einer idealistischen Lösung und hinkommen zu dem, was halt Tatsächlichkeit ist. Und da liegt die Sache bestimmt nicht bei 0 oder bei 1. Es sei denn, jeder bleibt weiter auf seinem Standpunkt und dann wird halt der Kahn zusammen gegen jemanden fahren. Also dann im Endeffekt, wenn man jetzt fragt, was man zu verlieren hat, wenn man aufeinander zugeht, muss man sich gleichzeitig auch fragen, was hat man zu verlieren, wenn man auf seinem Standpunkt bleibt. Und ich glaube halt, ich bin mir nicht sicher, ob die totale Blockade nicht vielleicht genauso viel oder noch mehr Schaden nehmen kann, als der Umgang miteinander.
Also ich meine, ich kann nochmal antworten, natürlich ist hier in meinem, was ich Ihnen gesagt habe, auch ein Prinzip Hoffnung drin. Das heißt, das Prinzip Hoffnung läuft über diese Sache mit der Sorgfalt. Ja? Ob das jetzt so ist, de facto, der Kollege bezweifelt das da unten. Das ist natürlich Teil dieses Spiels, was da drin ist. Ich kann es jetzt auch nicht verifizieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wenn man sich damit befasst, das schon sehr interessant ist. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, was da... Gut, es gab ja diese runden Tischgeschichten und die sind dann ja auch gescheitert und so weiter. Aber der Druck ist enorm da. Der Druck ist enorm da, dass sich da was... also ich weiß nicht, es ist einfach so von der Aussage, und dann ist mir das einfach lieber, dass ich irgendwie sage, so, okay, auch wenn es dann irgendwo nur im Papier ist oder sowas oder in einem Schweizer Journal erschienen ist, ich habe irgendwas in diese Richtung gemacht, wo man vielleicht irgendwo in die Richtung gehen kann. Ich kann es einfach nur so antworten, dass das so ist. Und da, man kann irgendwo in diese Richtung was machen. Natürlich heißt es immer, dass man sich gegenseitig Vertrauen schenkt und all solche Sachen. Das gehört aber eben dann auch dazu. Ja? Auch das passiert ist von der anderen Geschichte.
Das Problem ist wirklich, dass die Großorganisationen, die hinter der Forschung pro Gentechnik stehen, wie ein Mann sagen, alle Gegenargumente sind wertlos. Das ist das, was die Debatte, meine ich, mehr erschwert als die Beharrlichkeit derer, die sagen, das natürliche Milieu muss geschützt werden vor diesem Eingriff. Finde ich wesentlich dramatischer, dass die Zulassungsbehörde in den USA primär gesagt hat, das ist generally regarded as safe. Wenn es bis 92 oder bis 2000 ungefähr, haben sie das als Grundlage gemacht bei der Zulassung gentechnischer veränderter Pflanzen, dass sie generally regarded as safe klassifiziert worden sind. Und wenn Sie heute bei uns gucken, die DFG, die Max-Planck-Gesellschaft, die ganzen Großforschungsorganisationen schreien wie ein Mann, es gibt keinen Grund, kritisch gegenüber Gentechnik zu sein.
Also in diesem Fall gebe ich Ihnen mal vollkommen 100% recht. Wenn das so ist, funktioniert das nicht. Ich habe Ihnen jetzt gerade gesagt, meine interessante Beobachtung vom Economist war, dass diese Haltung, dann können Sie natürlich sagen, alles Gute kommt von Amerika, diese Haltung in Amerika im Moment aufgeweicht wird.
Wir haben ähnliche Prozesse hier. Ich weiß nicht, ob Sie in der Zeitung verfolgt haben. Die Bundesregierung hat ja sogar einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass die Saarland-Flora-Kartoffel zugelassen werden soll von BASF. Und vor ein, zwei Wochen stand in der Zeitung, dass in Mecklenburg-Vorpommern das letzte Versuchsfeld geschlossen worden ist, auf dem man Amflora angebaut hat in Deutschland. Das heißt, in der politischen Auseinandersetzung, welche Institution auch immer und welche Ökonomie auch immer, sind offensichtlich die Kosten oder der Aufwand für das Weiterbetreiben eines solchen Amflora-Feldes so viel höher als der erwartete Nutzen, dass das zurückgenommen wird.
Natürlich, das ist ja jetzt auch aus meiner Sicht als Ökonom das Interessante. Ja. Das heißt, in dem Fall, wenn man solche Verhandlungslösungen hat, werden denen die realen Kosten klar. Ja. Und dann machen sie vielleicht manche Sachen nicht, die sie sonst gerne machen würden.
Also, aber das ist ein starkes Argument, nicht sich auf Stuttgart 21 Moderation einzulassen und zu sagen, wir holen uns den Herrn Geißler da vorne hin oder den Herrn Luppenau und dann diskutieren wir mal mit Pro und Contra und am Ende erzählt er uns, was zu machen ist. Ich glaube, das ist nicht, das ist kein gutes Modell, sondern es muss tatsächlich ausgekämpft werden. Es muss tatsächlich verhandelt werden und dann kann man sehen, ob man nicht damit mehr erreicht, als wenn man sich auf diese Moderation
einlässt. Wir sind jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sie sind... Ja, bitte.
Nämlich die Ebenen. Wenn wir müssen erstmal eine Basis schaffen, das ist eine Konsensbasis, eine zivilisatorische.
Wir reden hier über ökonomische Verhandlungsstrukturen. Aber können wir das überhaupt? Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit oftmals es versäumt, eine Technikfolgenabschätzung zu machen. Das wird uns noch sehr schwer zu stehen kommen. Wir laufen möglicherweise Gefahr, in dieses Messer mit solchen Experimenten wieder reinzulaufen. Deswegen kann man das nicht abgelöst sehen. Wenn wir so eine Art Pyramide haben, dann ist vielleicht Ihre Lösung oben aufgesagt. Das kann schon sein. Aber unten die Basis, das heißt die ethischen Fragen, die zivilisatorischen Fragen, müssen erst verarbeitet werden.
Mit denen ich habe ich mich heute aber nicht befasst. Ja, mit denen habe ich mich heute aber nicht befasst.
Aber das ist auch nicht ganz so einfach. Wenn Sie sich vorstellen, zum Zeitpunkt der Erfindung der Eisenbahn zwischen Fürth und Nürnberg, gab es ja größte Befürchtungen, was für einen Schaden davon ausgehen könnte, wenn Menschen schneller als mit 20 Stundenkilometern transportiert werden. Und wenn man damals allen Bedenken Rechnung getragen hätte, welche Gefahren darin liegen, sich mit Rädern so schnell fortzubewegen. Wenn man gar gewusst hätte, wie viel Verkehrstote wir über die Jahrzehnte in den letzten 800 Jahren bekommen haben, dann hätte man sich vom Rad schnellstens verabschiedet. Also wir stehen ja auch in einem historischen Prozess, der schon ein bisschen vor uns angefangen hat. Und es gab, wenn Sie so wollen, ist das, was wir brauchen, Sorgfalt, wie Herr Nuppenau dafür plädiert, damit der Umgang mit dem Rad möglichst in Zukunft nicht so viele Todesopfer fordert, wie er in den letzten 100 Jahren gefordert hat. Aber wir wollen das Rad eigentlich nicht wieder ganz aufgeben.
Das ist ein gutes Beispiel. Das zeigt auch, es gibt einen Unterschied. Ihr Rad ist nicht systemisch. Ihr Rad kann kaputt gehen und es können 100 Leute sterben. Nur die anderen Prozesse, um die es eigentlich geht, die haben weltweite, tiefgehende, langzeitliche Auswirkungen. Deswegen das Eisenbahnbeispiel ist hinkt. Aber vielleicht das Beispiel von der Frau Marie Curie hinkt vielleicht nicht, die hat es gleich gelernt.
Na gut, wir können jetzt eine ganz andere Diskussion anfangen, über, was weiß ich, mit Technikgeschichten und Heidegger und so weiter. Das war jetzt aber nicht meine Intention heute, sondern ich wollte einfach mal vorstellen, dass man sich darüber Gedanken auch in dieser Richtung macht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja? Dahinter steckt natürlich, da gebe ich auch dem Redner da vorne recht, dahinter stecken natürlich ganz viele Dinge. Ja? Also auch das, was Herr Krawinkel sagt. Das ist ja auch hier dabei, mir geht es jetzt auch nicht darum, wie positioniere ich mich jetzt in dieser Verhandlung, sondern ich habe einfach mal gesagt, und da mögen Sie auch sagen, was soll das? Sie sind nicht derjenige, der meine Interessen jetzt hier vertritt an der Uni oder sowas. Aber ich habe jetzt einfach mal versucht zu sagen, was ich jetzt als Akademiker mir vorstelle, wie man sich sowas, wie man sowas modellieren kann. Also wie man so das konzeptionell im Ansatz bekommt. Also je nachdem auch doch wieder jetzt möglichst neutral, da ist diese eine Position, da können Sie natürlich, und das ist vielleicht der andere Punkt, wenn Sie sich, das ist jetzt so ein bisschen Art Schlusswort, was ich gerne machen würde, wenn Sie sich mit diesen Dingen so befassen, können Sie natürlich auch lernen, wie Sie sich positionieren gegenüber den anderen. Das heißt, welche Argumente Sie bringen müssen, mit Wählerstimmen und allem drum und dran. Das habe ich Ihnen ja jetzt alles gar nicht vorgestellt, wie das jetzt abläuft. Aber alleine, wie Herr Krawinkel eben schon argumentiert hat, zeigt das, dass Sie in so einen Dialog eintreten, dass Sie sagen, okay, du musst mir jetzt nachweisen, du hast jetzt die Verpflichtung zu sagen, deine Sache ist unschädlich. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Wenn der andere sich darauf einlässt und nicht so, wie Sie es gesagt haben, dann ist er ja aus irgendwelchen Gründen möglicherweise bereit, etwas von dem zurückzunehmen, was er jetzt auch als Meinung hat, nämlich, dass das völlig unschädlich ist. Und dann kommt man langsam zu irgendeinen interessanten Dingen. So die Hoffnung. Ob das jetzt Stuttgart 21 ist, weiß ich nicht. Sie haben es ein bisschen negativ dargestellt. Ich bin also auch eisenbahnbegeistert. Ich bin kein Stuttgarter, ich weiß es nicht so genau. Aber man kommt vielleicht nicht darum herum, solche Prozesse zu haben. Ob die jetzt glücklich geendet sind oder nicht, ist eine andere Geschichte.
Sie sagen ja auch mit dieser intellektuellen Annahme, gehen Sie ja schon davon aus, dass es auf jeden Fall Gruppen unterschiedlicher Interessen gibt. Mhm. Das finde ich ist halt auch wichtig, wie Sie das, also Sie haben das gerade dargestellt, Sie wollen in keiner Verlegung, dass wir halt jetzt anfangen, in so einer 50-50-Lösung zu denken oder das halt als potenzielles Ziel anzunehmen. Aber andererseits muss ich sagen, dass wir halt hier wahrscheinlich auch eine sehr heterogene Gruppe sind, also sehr negativ der Gentechnik eingestellt. Und ich glaube, dass dieses Format dieser Gruppen halt auch unheimlich wichtig ist, dass wir überhaupt in diese Diskussion reinkommen. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt gut ist, also ich denke, in jeder Demokratie haben wir rechts, haben wir links und wir kommen irgendwann in der Mitte. Also da sind wir dann in verschiedenen Parteien, jetzt eigentlich irgendwie in der Mitte. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir halt auch diesen ganz kritischen Flügel haben, dass wir weiter in dieser Diskussion bleiben.
Natürlich, das habe ich ja nicht verneint damit.
Ja, wir wollten schon irgendwie diesen Keim setzen, dass wir halt schon über diese 50-50-Lösung, ich sage, klar, wenn man das global als Intellektueller und als Akademiker sieht, dann sagt man, ja klar, haben die kleinen Leute keine große Macht, aber die sind halt trotzdem wichtig dafür, dass weiterhin Leute mobilisiert werden und dass weiter die Kosten und die Sorgfalt halt hoch ist, weil selbst Monsanto steht jetzt schon in der Kritik aufgrund von der Arbeit, die wir, sag ich mal, hier machen und die Gedanken, die wir halt hier fortführen. Und das ist halt auch eine wichtige Arbeit, die weiterhin gemacht werden muss, auch wenn sie nicht in das intellektuelle Hälfte
geht. Nee, das ist Ihnen unbelassen. Ich wollte jetzt nur einfach, so wie der Kommilitone schon recht, bin jetzt ein bisschen von oben von der Pyramide gekommen. Was die Konsequenzen da ist, das heißt also, vielleicht für den Einzelnen nicht nur aus seiner Position das zu sehen, sondern dass er sich vielleicht in so einem Spiel sieht auch. Und vielleicht gibt es ja Lösungen, das ist ja jetzt, sagen wir mal, von mir aus als akademische Lösung vorgeschlagen. Es gibt aber auch solche Prozesse, wo man intern selbst Lösungen findet. Ja? Dann kommt natürlich auch wieder die Frage, welche Rolle spielt der Staat? Ich habe ja gesagt, hier jetzt, das sind Rechte. Ja? Wie dehne ich die jetzt aus? War ja ganz richtig mit den Patenten. Mache ich die jetzt relativ eng, mache ich die relativ weit und ich bekomme dann unterschiedliche Ergebnisse. Und das Interessante ist natürlich, wenn man das jetzt weiter betreiben würde, dann könnte man solche Sachen auch schon simulieren. Man könnte sich überlegen, was dann dabei herauskommt. Ja? Es gibt also auch solche Leute, die sowas machen. Das ist natürlich dann für beide interessant, wenn sie dann irgendwie, sagen wir mal, durchaus einen Think Tank haben, der solche Sachen macht. Also das heißt, so sagen wir mal, das und das, wenn die Argumente so und so sind, dann kommt vielleicht das und das Ergebnis raus und der Staat legt die Patente so und so fest.
Ne? Der Staat muss auch in einer Form da reinkommen. Das ist halt ja die Frage, in welcher Form, ja, also das größte Risiko, ich denke, was uns hier alle vereint, ist halt, dass man halt nicht alles testen kann, was passieren kann. So, und da ist halt der Staat meiner Ansicht nach, der muss eigentlich dieses Risiko in Form von entweder von Steuern oder halt von dieser Versicherungspflicht halt monetär auf die Unternehmen untertragen, dass halt so eine diese Sorgfalt auch durch den Staat durchgesetzt wird. Aber da ist halt das Problem, dass wir halt Welternährung, dass wir halt Lobby-Seiten haben. Da muss halt irgendwas vom Staat auch kommen. Das ist vielleicht auch das, die Sache, das ein bisschen zu wenig ist zurzeit.
Herr Scholz.
Ja, also ich hatte es überlegt, man kann sie ja jetzt nicht einfach schon so an den Verhandlungstisch gehen, wenn die Karten so ungleich verteilt sind. Dann sollte man sich ja fragen, warum sind die so ungleich verteilt jetzt. Auf der einen Seite die Mehrheit der Wissenschaftler sitzen und die kriegen halt auch die meisten Subventionen und haben dann die Mittel halt quasi objektive Daten dazu liefern für die Diskussion. Und auf der anderen Seite sind halt viele kleine Menschen, die aus irgendwelchen historischen Gründen offenbar weniger Macht haben, heißt das ja nicht, dass ich das akzeptieren muss. Ich kann ja zum einen fragen, wie ist es dazu gekommen, was kann ich daran ändern oder liegt es vielleicht auch daran, dass einige falsch spielen, dass sie gar nicht ihre Aufgabe in diesem System erfüllen und die Dinge tun, für die sie eigentlich bezahlt werden, sondern halt Interessen anderer vertreten.
Ich bin dann eher, also gut, ich habe jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich bin nicht, also okay, ich war auch mal jünger, habe auch mal in diese Richtung gedacht, bin ein bisschen, sagen wir mal, also nicht auf die ganz andere Ebene, also nicht in die ganz andere Ecke umgeschwenkt, aber ich bin manchmal froh, ich bin auch in Ländern gewesen, wo vielleicht die Situation noch schlechter ist für den kleinen Mann. Vielleicht kann ich es einfach mal so formulieren. Ja? Also, das ist einfach vielleicht die Antwort. Ich kann ihm da nicht alles entgegenhalten oder so. Es ist sehr, sehr schwer, da irgendwie eine Antwort drauf zu finden. Wie sie die Balance in der Gesellschaft zwischen denjenigen sagen, finden, die, sagen wir mal, nicht die politischen, die Möglichkeit haben über finanzielle Möglichkeiten. Das ist, okay, ich könnte mich jetzt auf Churchill zurückziehen, aber mache ich jetzt nicht, der gesagt, naja, okay, gut.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Nuppenau. Ich würde vielleicht noch auf einen Literaturhinweis geben. Diejenigen, die über dieses Aushandeln mehr lesen wollen, den würde ich empfehlen, von dem International Food Policy Research Institute, hier www.ifpri.org angeschrieben, gibt es ein Buch Biotechnology in Afrika. Und in diesem Buch sind ein paar, oder ist ein ganzes Kapitel Organizing a Multi-Stakeholder Dialogue über Biotechnologie. Wenn Sie Lust haben, das kann man sicher im Internet beim IFPRI bestellen. Klaus von Gretmann, deutscher Agrarökonom, hat das herausgegeben und ich fand das ganz lesenswert. Ich hatte es, glaube ich, auch bei der ersten Veranstaltung hier mal mit, wenn man schauen will, wie wird eigentlich in anderen Kontexten darüber nachgedacht, wie man die Auseinandersetzung besser organisieren kann. Man kann das besser organisieren, ohne dabei Positionen aufzugeben. Also es muss nicht oder kompromissorientiert sein, aber dass man sehen kann, wie geht man eigentlich an so eine Auseinandersetzung heran. Da fand ich die Ausarbeitung in diesem Buch sehr, sehr lesenswert. Biotechnology for Africa heißt das.